Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Wenn du mal über dein Leben nachdenkst, dann überleg mal, welche Sache würdest du auf jeden Fall durchziehen? Muss jetzt gar nicht besonders fromm sein, ja? Oder vielleicht würdest du sagen, eigentlich durchziehen. Denn das ist alles nicht so ganz einfach. Es gibt verschiedene Faktoren. Man merkt selber, man schafft das nicht so ganz. Die Unzulänglichkeiten, das Unvermögen, da gibt es Mitmenschen, die lassen das scheitern, was man da versucht durchzuziehen, oder einfach unvorhergesehene Dinge, Verhältnisse, die man einfach nicht in der Hand hat. Da kann man nicht einfach durchziehen. Aber nochmal überleg, welche Sache, vielleicht für welchen Menschen, welche Arbeit, welches Projekt, welche biblische Idee, vielleicht in der Gemeinde, wirst du auf jeden Fall durchziehen. Da kämpfst du, bis das zu einem guten Ende führt. Und du wirst nicht ablassen, bis es vollendet ist. Welche große Aufgabe, welches große Werk steht dir da vor Augen, taucht in deinem Inneren auf? Und manche sind vielleicht schon bei etwas dran und dann leuchten die Augen und dann bewegen sich die Hände und man packt an, die Füße gehen und man ist da voll drin. Der Nehemia hat so eine Sache, wo er sich nicht abbringen lässt. In einigen Übersetzungen steht hier, was der Veit vorgelesen hat, große Aufgabe. Andere reden von einem großen Werk. Das ist seine Hauptaufgabe mit der höchsten Priorität, wo er sich nicht abbringen lässt. Trotz Feinde, die tun auch nicht nur so, sondern die sind tatsächlich feindlich eingestellt. Und trotz Angst. Das ist jetzt auch nicht so, dass er sich mal schlecht fühlt, dass es mal nicht so gut läuft die letzte Woche, sondern er hat massive Angst. Er hat ausgewiesene Feinde, die ihm das Leben schwer machen. Ich möchte zunächst einmal darüber nachdenken, was heißt das denn da, dieses große Werk, diese große Aufgabe, die er hat. Das Ganze geht zurück auf Esra 1, 2 bis 3. Nehemia ist letztlich nur der zweite Band von einem Doppelband. Also Esra und Nehemia gehören zusammen, diese beiden Bücher. Die kann man getrennt voneinander gar nicht lesen. Manche machen das zwar, aber das sollten sie nicht. In Esra 1, Vers 2, da steht, so spricht Kyros, der König von Persien, alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Ja? Der König von Persien sagt, der Gott des Himmels hat ihm sowieso alle Länder der Erde gegeben. Und nun sollen die Israeliten nach Jerusalem zurück den Tempel aufbauen. Und wenn der Tempel aufgebaut wird, natürlich auch die Stadt. Du stellst nicht einfach so ein Gotteshaus dahin, ohne dass die Stadt aufgebaut ist. Und in dem Zuge geht es natürlich auch darum, dass Israel gesammelt wird und ihre Identität wiederbekommen. Also wenn du Esra Nehemia liest, dann liest du von einem Zerubabel, Sanballat kommt gleich, der Kollege. Ein Zerubabel, der den Tempel aufbaut, ein Esra, der die Tora lehrt, das Gesetz, damit die Israeliten wissen, wie sie leben, und eben auch ein Nehemia. Das große Werk ist von Gott initiiert. Es ist Gottes Werk. Wenn Nehemia hier seine Stadt baut, dann ist das nicht irgend so ein Auslandssemester oder so. Er muss mal rauskommen aus Persien, mal was anderes sehen, über den Tellerrand schauen. Nee, das ist Gottes Werk, ist kein Auslandseinsatz. Und vor allen Dingen, was mich beeindruckt bei Nehemia, der muss sich überhaupt nicht vor jemand beweisen. Vielleicht liegt das auch daran, dass er das schon alles erreicht hat, das weiß ich nicht. Aber Nehemia setzt sich ein in dem Werk Gottes, was schon läuft. Der Tempel ist schon fertig, das liest man in Esra 6, Vers 7. Und nun vergehen Jahrzehnte, bis da irgendeiner mal den Hintern hochkriegt, um diese Stadt mal aufzubauen. Die anderen haben das ja alle gesehen. Aber da passierte nichts. Der Tempel muss doch eingebettet sein in eine Hauptstadt. Deshalb arbeitet Nehemia am Werk Gottes. Es ist die Arbeit Gottes. Und wenn Gott ein Werk anfängt, eine Arbeit anfängt, dann macht er die zu Ende. Ich merke das bei meinem renovierten Haus. Da gibt es so Stellen, also der absolute Hit ist bei mir Fußleisten. Braucht man die wirklich? Also es gibt so verschiedene Ecken. Tja, da ist dann eigentlich nicht fertig. Ja? Die Arbeit ist nicht zu Ende gebracht worden. Ja, das ging halt nicht, hatte andere Prioritäten. Ja? Musste auch irgendwann mal einziehen. Aber ich weiß, manche Ecken, die werden niemals eine Fußleiste bekommen. So ist das halt. Gottes Werk wird zu Ende gebracht. Das hebräische Wort, was hier steht, das ist Melacha, und wir kennen das vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen, im Schwarzwald und irgendwo im Bayerischen Wald kennen die das Wort nicht. Das ist das Wort Maloche, ja, Melacha, Maloche, ja, Malochen. Das ist das hebräische Wort, was das bis ins Deutsche geschafft hat. Die Bedeutung ist ein bisschen anders geworden. Malochen steht für hart arbeiten, ja, nicht so gemütlich. Das hebräische Wort ist eher alle Arbeit. Also wenn einer arbeitet regelmäßig und einen Ruhetag hat, dann Maloch der in Anführungsstriche. Wenn einer eine bestimmte Arbeit hat im Tempel, ja, oder ein bestimmtes Handwerk hat, dann malocht er praktisch auch. Das ist das ganz normale Wort für Arbeit. Aber der Erste, der arbeitet, ist Gott. Ja? Das ist das Wort, was in Genesis 2 steht, in 1. Mose 2, als Gott seine Arbeit fertig macht, ja, seine Maloche zu einem Ende bringt. Es macht nicht so den Eindruck, dass er da wirklich malocht, ja, sondern der konstruiert etwas, ja. Das ist wie ein Handwerker, der, wow, so eine schöne Welt konstruiert, und dann ist sie tatsächlich fertig, sein Meisterstück. Gott arbeitet, ja, er werkelt, das wäre ein bisschen billig gesagt, und er bringt seine Arbeit zu Ende. Und wenn hier in Esra 1, also wo das Ganze losgeht und dann auch mit Nehemia weitergeht, wenn davon die Rede ist, dass es das Werk ist, das Werk von Gott im Himmel, dann ist es Gottes Werk. Und wenn wir darüber nachdenken, was ziehe ich durch, was will ich zu einem Ende bringen, ja, dann muss ich mich erst fragen, ist das, was ich da eigentlich angefangen habe, Gottes Werk, Gottes Arbeit? Weil wenn es das nicht ist, dann haben wir ein Problem mit unseren Feinden und dann haben wir ein Problem mit unserer Furcht, mit unserer Angst. Dann können wir nicht widerstehen. Wenn wir das mal in unserer Gemeinde anschauen, ich fange mal ganz oben an, dann muss ich ja die Gemeindeleitung jedes Mal fragen, ist das, was wir hier überlegen, unser Werk oder ist es Gottes Werk? Natürlich. Also ich, jetzt ohne zu suggerieren, ich gehe davon aus, dass ihr das macht. Ja, da wird gerungen, überlegt, wir wollen Gottes Werk machen. Sagt ja keiner, ich will mein Werk machen. Und es wäre schön, wenn ihr alle mitmacht. Ja, es wird darum gerungen, Gottes Werk zu tun. Warum ist das wichtig? Weil die Gemeinde die Braut Jesu ist. Da kannst du nicht sagen, nee, das geht nicht. Das ist Jesu Gemeinde. Das ist auch nicht deine Gemeinde hier. Das ist Jesu Gemeinde. Es ist Gottes Werk. Es ist Gottes Arbeit. Jeder, egal wo er hier engagiert ist, muss sich fragen, ist es Gottes Werk, was ich hier vollbringe, oder es ist mein Werk. Wenn der Jugendarbeit oder Kinderstunde unterwegs ist, tja, da bleibt doch der Frust nicht aus. Wenn die das nicht so mitmachen, ja? Es gibt vielleicht so Kinderstunden, da ist alles chaotisch gelaufen. Du bist noch nass geschwitzt, rote Flecken im Gesicht und du fragst dich, was habe ich hier eigentlich gemacht? Ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit den Eltern reden. So geht das nicht, ja? So schwer das manchmal ist, ist das Gottes Werk oder ist das mein Werk, was ich hier mache? Es ging mir mal so, an der BTA, der Bibelschule, da gibt es manche Projekte, da springe ich so richtig drauf an. Ja, es gibt manche Projekte, da weiß ich, einfach nur kurz warten, meldet sich schon jemand anderes, da machst du lieber nicht mit. Aber es gibt auch Projekte, da reiße ich mich drum. Ja, Und da knie ich mich rein, da gibt es Überstunden, da lasse ich alles andere fallen, damit dieses Ding durchgezogen wird. Und es gab eine Sache, da merkte ich irgendwann, vor allen Dingen als meine Frau mich fragte, na, wie geht's deinem Baby? Nein, ist doch nicht mein Baby, das ist, doch. Ja, doch, ist deins. Dann merkte ich, ist es dein Werk oder ist es Gottes Werk? Ja, wir tun ja natürlich alles für den Herrn, auch in der Gemeinde. Echt, Gunnar? Wusste ich noch gar nicht. Ja? Ist das wirklich so? Es kann ja manchmal sein, dass wir wirklich selber von Herzen bei etwas dran sind und es ist Gottes Werk. Das Problem ist nur, was ist, wenn da Feinde auftauchen, wenn ich Angst kriege, wenn es nicht klappt, was ist dann? Dann habe ich ein Problem, weil es dann mich angeht, dann geht es mich persönlich an und dann fühle ich mich vielleicht angegriffen. Und ich musste zurückstecken, ich musste Abstand nehmen, sagen, es ist Gottes Werk. Ich gebe mich da rein, aber was daraus wird, ist Gottes Werk. Und wenn es nichts wird, ist es Gottes Sache. Und wenn es was wird, ist es genauso Gottes Sache. Was weißt du schon, ob dieses Projekt, dieses Werk funktioniert oder nicht? Ich glaube, dass es für uns am gesündesten ist und letztlich auch am erfolgreichsten, wenn wir bei allem, was wir für Gott tun, genau wissen, ob es Gottes Werk ist oder unser Werk. Das hilft uns tatsächlich durchzuhalten und durchzuziehen. Ich möchte euch mal ein Beispiel sagen von einer Person. Ich habe das nicht mit dem abgesprochen, aber da passiert auch nichts Schlimmes. Matthias Schmidt. Der ist ja auch nicht da, von dem her kann ich das sagen. Nein. Ja, Matthias, wenn du das nachhörst, alles ist gut. 1997, das ist schon lang her, letztes Jahrtausend, ja, da kam die Simone an die Bibelschule und da gibt es so einen Einführungsabend, da kommen die neuen Bibelschüler hin und ich als Ehemann ging da auch mit. Ich war natürlich, guckte da, was machen die da so. Und dann sollte jeder sagen, wie er an die Bibelschule gekommen ist. Ja, was hat Gott da getan oder welche Umstände haben dazu geführt? Außer, dass man sich beworben hat, ja, und angenommen wurde. Und dann erzählten kurz auch die Lehrer in wenigen Sätzen, warum sie da sind. Und Matthias Schmidt sagte nur einen Satz, weil ich hierher berufen wurde von Gott. Ich habe gedacht, wie fromm ist das jetzt? Ja? Das ist doch kein Argument. Ich bin von Gott berufen. Was heißt das denn jetzt? Da muss noch was anderes sein. Gut. So viele Jahre später, naja, so viel auch wieder nicht, 9 Jahre, wurde er mein Kollege und ich habe ihn kennengelernt. Und das habe ich in den letzten fast 10 Jahren, wo ich ihn kennengelernt habe, gemerkt. Das lebt er tatsächlich, dass es Gottes Werk ist. Gott hat ihn dahin berufen. Ich habe manchmal den Eindruck, wir tun immer nur so, als ob Gott uns beruft. Bei uns liegt der Schwerpunkt auf, Gott hat uns berufen. Ja? Nee, der Matthias mit all seiner Kraft und seiner Weisheit, die er eingebracht hat, habe ich ihm immer abgespürt, dass es Gott ist, der ihn beruft. Sonst hätte der auch nicht so malochen können. Sonst hätte der auch nicht das aushalten können, wenn es nicht vorwärts geht. Wenn die Kollegen nerven. Wenn neue Kollegen, junge Kollegen dumme Fragen stellen. Wie ich zum Beispiel. Ja? Bei ihm habe ich gelernt, was es heißt, es ist Gottes Werk. Ich gebe alles in Gottes Werk. Das hat ihn ausgezeichnet. Ich glaube, wenn wir davon da sicher sind, dann können wir eine andere Beziehung zu unseren Feinden und zu unserer Furcht bekommen. Bei den Feinden von Nehemia sieht das zunächst von ihrer Persönlichkeit recht vielversprechend aus. Die Typen heißen Sanballat, Tobia und Geshem. Also im Alten Testament ist das immer so eine Sache mit den Namen. Also ganz oft stehen die Namen für etwas. Und der Sanballat heißt, der Mondgott belebt. Oder der Mondgott schenkt Gesundheit. Gut, Mondgott muss nicht unbedingt sein für so einen Israeliten. Leider waren die da teilweise echt flexibel. Aber da ist die Bitte an Gott, dass er belebt, zumindest der Mondgott. Ja. Tobia heißt, Jahwe ist mein Gut, Jahwe ist meine Güte. Mensch, toll, Tobia, hoffentlich lebst du das auch aus. Ja. Geshem heißt, das wird viele hier nicht so freuen, Regen. Regen. Wie heißt du so? Regen. Regen, kommst du mal? Ja, es regnet schon wieder. Ja, also der heißt Regen, der heißt einfach nur Regen. Aber die Leute haben Regen natürlich gebraucht. Die brauchten ihre Regenzeit für die Fruchtbarkeit, für die Nahrung, für das Leben. Also beleben, Güte, Nahrung. Aber stellt sich schnell heraus, schon ab Nehemia 2, dass diese Feinde eben nicht Leben geben, sondern ihm das Leben schwer machen, dem Nehemia. Diese Feinde versuchen von vornherein, ihm das Leben schwer zu machen, ihn davon abzuhalten. Und jetzt in dem Kapitel 6 kommt der letzte Schlag. Jetzt merken Sie, jetzt muss er nur noch die Tora einsetzen. Ja? Wir würden vielleicht sagen, alles fertig, nur noch tapezieren und streichen. Ja? Normalerweise sind die Türen schon eingesetzt, wenn wir ein Haus renovieren. Ja? Das heißt, jetzt muss es richtig klar sein, wie wir diesen Menschen aufhalten, damit er nicht durchzieht und das fertig schafft, fertig macht. Ziel ist, dass der Nehemia Angst hat, dass er Furcht bekommt. Angst hat, richtig Angst, und dass er dann von dem Werk ablässt. Da steht in Vers 9, denn sie wollten uns in Furcht versetzen, indem sie sagten, ihre Hände werden von dem Werk ablassen und er wird nicht ausgeführt werden. Und dann steht da, das ist nicht so einfach zu übersetzen, und nun stärke meine Hände oder erst ich stärke meine Hände. Ja, in der Hoffnung für alle oder Gute Nachricht hieß es dann, jetzt erst recht. Ja, also sie wollen ihn abbringen, dass er seine Hände eben nicht benutzt, und er sagt, so, jetzt mache ich erst recht. Wie schafft er das? Diese Anfeindungen, die ziehen sich durchs ganze Kapitel. Zuerst fängt der Sanballat an. Der entwickelt ein Gerücht, das es richtig in sich hat. Nämlich, der Nehemia will König werden. Normalerweise lief das da alles auf Statthalterebene. Ja? Der König von Persien hatte ihn ja geschickt, um diese Provinz Judäa aufzubauen, zu unterstützen. Und jetzt würde sich das als ein Bumerang herausstellen. Dieser Abgesandte aus dem Persischen Reich will selber König werden, zettelt eine Rebellion an. Da wird es richtig Schläge setzen vom persischen König. Wenn Gerüchte kommen, was willst du denn da machen? Das ist richtig bitter. Zunächst dieses Gerücht von Sanballat, dann dieses hintenrum, hey, schließ dich doch im Tempel ein, also geistlicher Rückzug, Gott wird dich bewahren. Das haben Sanballat und Tobia angezettelt. Und später nistet der sich über verwandtschaftliche und angeheiratete Beziehungen der Tobia noch in Juda ein und redet praktisch hintenrum, sodass die Gemeinschaft, in der sich Nehemia eigentlich wohlfühlen sollte, möglicherweise gegen ihn gerichtet ist. Der Nehemia merkt von Anfang an, in Kapitel 2 tauchen diese drei auf, Sanballat, Tobia und Geshem, Kapitel 2, 19, dass die Feinde da sind und dass sie ihn abhalten werden. Die tun nicht nur so, sondern die wollen das. Die werden alles daran setzen, ihn abzuhalten. Was sie planen, was sie reden, was sie tun, kann Nehemia nicht aufhalten. Und er hätte allen Grund gehabt, mit Furcht, mit Angst zu reagieren, um nach Persien wieder zurückzugehen. Ja, das tut man sich doch nicht an. Ja, man tut das sich tatsächlich nicht an, aber wenn jemand überzeugt ist, dass es Gottes Werk ist, dann tut er sich das an. Wie geht Nehemia dann mit der Furcht um? Beeindruckend. Ich lese noch mal ein paar wenige Verse. Also nachdem dieses Gerücht vorgestellt wurde, was richtig heftig ist, da sagt er, also er sendet zu ihm, es ist nichts geschehen von diesen Dingen, die du behauptest, sondern aus deinem Herzen hast du sie frei erfunden. Also das, was du über mich sagst, stimmt nicht. Fertig. Dann als die anderen, als es üble Nachrede gibt, sagt er, gedenke es mein Gott dem Tobia und dem Sanballat nach diesen ihren Taten, auch der Prophetin Noadja und dem Rest der Propheten, die mich in Furcht versetzen wollten. Kurze Klarstellung und dann macht er weiter. Weil er diese Gerüchte nicht aufhalten kann. Unglaublich stark, dieser Mann. Normalerweise, wenn schwierige Gerüchte über mich entstehen, das macht mich richtig fertig, weil ich merke, diese Reden, dieses üble Nachrede sich verbreitet und ich kann es nicht aufhalten. Er stellt es kurz klar und dann macht er weiter. Nächste üble Nachrede im zweiten Teil, was macht er? Gibt es an Gott ab. Wie denn? Er betet einfach, Herr, kümmert du dich um Sanballat und Tobia. Fertig. Das heißt, er vertraut tatsächlich dem Gott des Himmels, dass er das zu einem guten Ende führen wird, weil er das Werk Gottes fördert und veranstaltet und durchzieht. Was kommt am Schluss? Am Schluss, die Mauer wurde am 25. des Monats Elul fertig in 52 Tagen. Da haben die Jahrzehnte nichts gemacht. Dann kommt er hin, regelt ein paar Sachen. Der Nehemia war ja nur ein halbes Jahr da. Und in weniger als 2 Monaten ist die Mauer fertig. Was ist denn da los? Da wusste einer, für wen er das tut, weil es Gottes Werk ist. Und jetzt interessant, es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, von die haben das ja dauernd versucht, in den Furcht einzuflößen, es hörten, da fürchteten sich alle Nationen, die rings um uns her waren, und unsere Feinde sanken in ihren Augen und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott geschehen war. Die Bitte, Herr, kümmer du dich drum. Das ist üble Nachrede, dem kann ich jetzt nicht folgen. Das geht nicht, das bringt sowieso nichts. Ich mache das jetzt weiter, weil ich davon überzeugt bin, dass es Gottes Werk ist. Herr, kümmer du dich um die beiden. Siehst du gleich am Ende des Kapitels, dass Gott dich drum gekümmert hat. Ja? Wer fürchtet sich? Die Feinde und die Nationen. Wer sinkt im Ansehen? Sie wollten ja üble Nachrede, dass sein Ansehen sinkt. Dass der Feinde sinkt. Weil Gott, sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Das überlässt er aber Gott. Die Feinde, ja, die können dich öffentlich fertig machen. Ja, wenn über dich geredet wird, hast du keine Chance. Deine geistlichen Motive können hinterfragt werden. Das ist mir zum Glück nicht so oft, aber ein paar Mal wirklich passiert, dass meine geistlichen Motive und wo ich von Herzen sagen kann, ich hatte ein reines Motiv, hinterfragt wurden. Hinterfragt wurde, dass ich etwas gegen Gott tue. Tatsächlich wurde es so ausgedrückt. Das hat mich zum Heulen gebracht. Ja? Und es gibt keine andere Möglichkeit, dass ich das dann an Gott abgebe. Wie steht man das durch? Interessant ist ja, dass das Kapitel weitergeht und die Ausleger, die ringen auch damit mit Vers 17 bis 19. Eigentlich ist alles fertig, die Richtigen, die eigentlich Furcht auslösen wollten, die fürchten sich. Und dann kommt dieser Tobia nochmal, hat sich eingeheiratet in der Gemeinschaft in Juda und da gibt es einen Briefverkehr, das ist immer ganz gefährlich, wenn die falschen Leute sich Briefe schreiben über dich. Und was macht der? Ja, die haben anscheinend durch die Briefe auch wieder versucht, mich in Furcht zu versetzen. Fertig. So geht's weiter. Das Thema ist nicht durch mit den Feinden. Mit der Furcht, das ist nicht durch, das geht weiter. Nur weil etwas zu einem Ende kommt, sind die Feinde nicht auf einmal weg. Aber der Nehemia macht weiter, weil er weiß, dass er Gottes Werk tut. Ich glaube, dass wir aus Angst, aus Unsicherheit nie etwas wirklich gut zum Ende bringen können. Aber ich merke bei mir, die Angst vor etwas, die kann mich in Frage stellen, die fragt nach meinen Motiven und die kann mich dazu führen, dass ich wieder zu Gott komme, dass ich wirklich zu Gott fliehe, mich selbst hinterfrage, für wen tust du das? Ja? Wo setzt du dich ein und warum machst du das? Ist es der Gott des Himmels und der Erde, der dich beauftragt hat? Ist es Jesus Christus, dem du da dienst und dem du sowohl Niederlage als auch Erfolg überlässt, das Beste, was dir passieren kann. Ich möchte noch mal zu der Ausgangsfrage kommen. Welches Werk oder welches Werk Gottes ziehst du durch? Hinterfrage bitte deine Motive. Wo bist du bereit, dass du dir das erkämpfst? Dass du das durchziehst in deiner Familie, hier in der Gemeinde, im Beruf, in der Freizeit. Ich glaube, ohne Kampf geht es nicht. Ja? Man chillt sich ja nicht durchs Leben durch. Das geht überhaupt nicht. Ja? Und ich möchte, dass du nicht hier rausgehst und dann sagst, ja, ich denk mal drüber nach. Ich setze mich zu Hause noch mal hin. Also die möchte ich erst mal treffen, die das machen. Soll sie geben, ja? Ich möchte, dass du hier Gott eine Antwort gibst. Für welches Werk bist du bereit, alles zu geben? Für welches Werk Gottes? Und vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, da gibst du alles rein und du merkst, das ist gar nicht Gottes Werk. Da arbeite ich für mich. Ja? Es geht nicht unbedingt immer nur um Bauprojekte, ja? Dass du ein Haus baust, dass du eine Firma aufbaust oder so. Ja? Es kann auch sein, dass du zum Beispiel sagst, ey, Ich habe mir das anders vorgestellt in meiner Ehe. Ja? Aber dieses Werk, es ist Gottes Werk. Er hat uns zusammengeführt und ich werde dafür kämpfen. Und wenn ich verkratzt danach bin, ja, wenn ich mehrmals operiert werden muss, dafür werde ich kämpfen, weil es Gottes Werk ist. Vielleicht gibt es irgendwie eine Krise gerade in dem Bereich, wo du in der Gemeinde arbeitest. Ja? Und wenn du es vor Gott legst, merkst du vielleicht, ja, das ist gerade schwierig, aber vielleicht kannst du die Feinde benennen. Vielleicht kannst du die Angst benennen, woher die kommt. Und dann wünsche ich dir, dass du am Ende so wie Nehemia durchziehen kannst. Nicht, weil du deine Ideen durchbringen willst, sondern weil du in aller Ruhe und Kraft sagen kannst, das ist Gottes Werk. Und vielleicht gibt es sogar ein neues Werk heute, wo du sagst, boah, das hat mir doch Gott aufs Herz gelegt. Und wenn du das prüfst, merkst du, das ist Gottes Werk. Es geht nicht um meine Verwirklichung und ich bin bereit, neue Wege zu gehen. Dann leg das Gott neu hin und frag ihn, ob es wirklich sein Werk ist und dann geh. Und dann bei dem Ganzen wünsche ich dir, dass du so nah bei Gott bleibst wie Nehemia. Wenn unberechtigte Kritik entsteht, wenn du in Frage gestellt wirst, wenn Leute dich fertig machen wollen, dass du sagen kannst, ist nicht so. Und dass du dich davon nicht abbringen lässt. Oder eben, dass du es im Gebet, die Gerüchte an Gott abgeben kannst und sagen, Gott kümmert sich drum. Gott ist der Gott des Himmels. Da wird er sich drum kümmern und dann werde ich dieses Ding jetzt im Namen Gottes und im Segen Gottes zu Ende bringen. Ich möchte euch bitten, wir haben jetzt eine kurze Zeit, dass du das vor Gott bringst. Für dich selber, ist es irgendein Werk, was du durchziehen willst im Namen Gottes? Sind es bestimmte Feinde, die du vielleicht benennen musst? Oder ist es Angst, die du vor Gott bringen musst? Dann tu es jetzt und nicht später und bitte Gott, dass du dem Vorbild von Nehemia folgen kannst.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.